Fragt ihr euch manchmal, wie ich so sonntags, beziehungsweise nicht sonntags, sondern in der Woche davor wohl zu meinen Predigtthemen oder meinen Predigttexten komme? Ich weiß nicht, ob ihr euch da überhaupt jemals Gedanken drüber macht. Ich habe gedacht jetzt, während ich da so nachgedacht habe und ja noch nicht die Liste mit euren Vorschlägen so fertig ist, worüber rede ich denn? Und mir ging so durch den Kopf, das ist jetzt unser letztes gemeinsames Jahr. Und viele von euch sagen mir das ja immer, ja, du bist ja jetzt das letzte Jahr und wie wird das sein und was werden wir noch tun, was werden wir noch lassen, das beschäftigt mich natürlich auch. Und dann hatte ich meine Bibellese, ich mache das immer mit den Losungen, da ist ja immer Tag für Tag, außer für Sonntag, ein Text vorgeschlagen und da sind wir zurzeit in der weiteren Apostelgeschichte unterwegs, in diesen späten Texten, wo es eigentlich hauptsächlich um Paulus und um die ganzen Dinge, die er erlebt hat, geht. Und ich las in der Apostelgeschichte 20 und dachte, ach, das wäre eigentlich ein guter Text für den letzten Sonntag, wo du hier sein wirst. Wenn du dann irgendwann Pfingsten oder noch ein bisschen später hier mit deiner Gemeinde einen Abschied feierst, dann wäre der Text doch genial. Da steckt alles drin, brauche ich eigentlich gar keine Predigt mehr zu halten. Dann aber habe ich, um mich auch selber so ein bisschen vorzubereiten und mich so ein bisschen damit zu beschäftigen, wir werden ja nach Aachen ziehen, angefangen mal zu googeln, was es denn da so für Kirchengemeinden gibt überhaupt. Denn das wird das erste Mal sein, dass ich nicht in eine Stadt oder in eine Örtlichkeit ziehe, wo es eine Methodistenkirche gibt und wo der Fall ja klar ist, wo ich dann hingehe. Es wird eine Gegend sein, wo zumindest jetzt noch keine Methodistenkirche besteht. Und da habe ich dann mal so geguckt, was es gibt. Da gab es eine interessante Gemeinde von Indonesiern in Deutschland gegründet, internationale Kirche, inzwischen aber ganz durchmischt und mit vielen deutschen Mitgliedern. Und dann googelte ich da so rum, was die denn so glauben, was deren Hauptaussagen so sind. Und dann beschrieben sie, dass der Gründer vor, weiß ich nicht, 35 Jahren oder sowas ähnliches, eine Vision anhand einer Bibelstelle gehabt hat. Und das war eine Bibelstelle anhand Apostelgeschichte 20, Vers 20, Vers, ich weiß nicht, 25 und 32. Und ich dachte, Gott hat schon Humor, aber er macht keine dummen Witze. Also ist ja der Fall klar, denn ich weiß, dass viele von euch das bewegt und beunruhigt. Was wird kommen? Wie wird es sein? Wird es weitergehen? Wird es einen Abbruch geben? Wird es eine ganz andere Entwicklung geben? Und ich dachte, wenn meine Gemeinde in Unruhe ist, dann muss ich jetzt etwas darüber sagen und nicht mehr erst in einem Jahr oder einem guten Dreivierteljahr. Und deshalb hören wir heute das Kapitel 20 von Svenja vorgelesen in Abschnitten. Nicht das ganze Kapitel, aber einen Teil davon. Und wir hören jetzt den ersten Teil dazu.
Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzufahren, um in der Provinz Asia keine Zeit zu verlieren. Denn er eilte, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein, wenn es ihm möglich wäre. Aber von Milet sandte er nach Ephesus und ließ die Ältesten der Gemeinde rufen. Als sie aber zu ihm kamen, sprach er zu ihnen: Ihr wisst, wie ich mich vom ersten Tag an, als ich in die Provinz Asia gekommen bin, die ganze Zeit bei euch verhalten habe, wie ich dem Herrn gedient habe in aller Demut und mit Tränen und unter Anfechtungen, die mir durch die Nachstellungen der Juden widerfahren sind. Ich habe euch nichts vorenthalten, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, und habe Juden und Griechen bezeugt, die Umkehr zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus.
Also, Paulus macht hier eigentlich was ganz Modernes. Er macht ein Vorstandswochenende. Ein Wochenende, um die Strategie, um Planungen, um Methoden und Ähnliches zu besprechen und neu auf die Schiene zu bringen. Und als erstes macht er etwas, was heute inzwischen jedes kleine mittelständische Unternehmen macht. Man guckt nach dem Gründungsmythos. Man guckt, wie hat eigentlich alles angefangen? Was sind denn die Wurzeln unserer Bewegung gewesen, unserer Gemeinde hier gewesen? Und er guckt zurück und sagt: So hat es angefangen damals. Ich habe mit euch gelebt, das ist der erste Punkt. Ich habe mit euch zusammengelebt. Ich war nicht ein abgehobener Lehrer, der irgendwo ist, sondern wir haben unser Leben geteilt. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor ist, warum Kirchen wachsen und auch damals Gemeinden gewachsen sind. Dass es nicht eine komische Abteilung zwischen Sonntags und Alltags gibt. Dass es nicht eine Anschauung von mir und von euch gibt, die sonntagstauglich ist, und über den Rest schweigen wir dann in der Woche. Sondern entweder sind wir Christen mit Herz und Seele und mit allem, was wir sind, in allen Bezügen unseres Lebens, und entweder ist Jesus in unserem Mittelpunkt oder eigentlich können wir uns sonst den Hasen geben. Und dieser Pastor in dieser Gemeinde da, zu der ich wahrscheinlich nicht gehen werde, aber das war ganz interessant, sagte, das wäre die erste Form gewesen, dass er gesagt hat, ich muss in die Häuser, ich muss zu den Menschen gehen und die müssen bei mir sein, wir müssen miteinander leben. Das zweite ist, er sagt, ich habe euch kein weichgespültes Evangelium gepredigt, eins, was gerade besonders passt für Griechen oder für Juden oder für wen, was die Leute hören wollen. Aber ich habe euch auch keine Hardliner-Botschaft gebracht. Ich habe euch nicht nur gesagt, das und das und das müsst ihr machen und so. Sondern er hat das Evangelium gepredigt mitten in unser Leben oder in das Leben der Menschen hinein. Und das ist wichtig, dass wir Worte und Bezüge finden. Wie ist denn die Botschaft von Jesus heute? Und das Dritte ist, Kämpfe und Tränen und Enttäuschung gehören dazu. Es gibt keinen Aufbau, es gibt kein Weitergehen, es gibt kein Zusammenbleiben, wenn wir unser Herz nicht sozusagen in den Ring werfen. Und das wird immer mal große Freude, aber es wird auch Kampf und Schmerz und Schwierigkeiten bedeuten. Und das Vierte ist, alle sind aufgerufen, umzukehren. Er spricht hier ausdrücklich von Griechen und Juden, aber das betraf natürlich noch jede Menge andere Nationen dazwischen. Also Leute, die eher vom Geistigen, vom Intellektuellen kommen, Leute, die eher von Tradition herkommen, Leute, die eher vom Erlebnis herkommen. Jesus schließt niemanden aus. Und das sind diese Grundwerte, die diese Gemeinde in Ephesus gelebt hat. Und ich glaube, es sind auch für uns gute Grundwerte, zusammenzuleben, das ganze Evangelium im Heute zu sprechen, Mühe und Bemühen umeinander nicht scheuen und zu wissen, alle sind berufen. Es gibt nicht den Homo Methodistius, der hier gerade mal in unser Portfolio passt. Sondern Gott schickt uns immer Menschen, die gerade komplett anders sind, als wir bisher dachten. Und das ist ein Riesenreichtum. Grundwerte, die wir leben sollen als Gemeinde und zu denen wir zurückkehren müssen, falls wir da so ein bisschen vom Patt abkommen sollten, damit wir uns nicht verlieren, damit wir diesen Mittelpunkt Jesus und die Bedürftigkeit, Jesus zu haben, in unserer Mitte nicht verlieren. Und dann kommt etwas Neues, das hören wir jetzt.
Und nun siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird. Nur, dass der Heilige Geist mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, wenn ich nur meinen Lauf vollende und das Amt ausrichte, das ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, zu denen ich hingekommen bin und das Reich gepredigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen.
Also jetzt wird deutlich, das Ganze hier hat einen sehr ernsten Hintergrund. Es wird auch klar, warum Paulus diesen Termin für die Gemeindeleitung von Ephesus außerhalb von Ephesus extra organisiert hat. Das ist eine Staffelübergabe hier. Paulus sagt, er wird es nicht mehr machen. Er wird nicht mehr da sein, er wird auch nicht mehr der Prellball für ihre Aggression sein oder derjenige, der sozusagen die Verantwortung in die Schuhe geschoben bekommen kann, auch nicht mehr der, der alle Fragen beantworten kann. Die Leitenden und mit ihnen verbunden, die ganze Gemeinde ist nun selbst im Namen Gottes verantwortlich. Und deshalb ist es wichtig, dass sie nicht sich für ein lauwarmes und unentschiedenes Leben mit Gott entscheidet. Nun muss sie nicht nur die Leitung wie bisher übernehmen, sondern das Ganze sehen, die Entwicklung sehen, sich um die Einzelnen kümmern und auch für ihr eigenes Leben Verantwortung übernehmen. Und dann gibt es noch so ein paar andere Aspekte, die kommen jetzt.
So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in der euch der Heilige Geist eingesetzt hat, zu Bischöfen, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch kommen, die die Herde nicht verschonen werden. Auch aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die Verkehrtes reden, um die Jünger an sich zu ziehen. Darum seid wachsam und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht abgelassen habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen.
Manchmal ist das ja so, als wenn das Wort Gottes direkt in unsere Situation spricht. Als wenn es diesen Abstand von den 2000 Jahren irgendwie gar nicht gibt. Und hier ist das auch so der Fall. Wenn ich eure Befürchtungen, eure Gedanken höre, dann weiß ich, dass wir zusammen diese Angst durchaus haben. Was ist mit diesen reißenden Wölfen? Was wird sein in Zukunft? Wie soll das alles werden? Viele fürchten sich vor Einflüssen von außen. Dass vielleicht wieder die alten Verhältnisse gegenseitiger Kontrolle und Bedrängnis aufbrechen. Und offensichtlich sieht Paulus auch so eine Gefahr. Aber in seinen Augen kommt diese Gefahr weniger von außen als von innen. Weil es um Richtungsstreits innerhalb der Gemeinde geht, weil es um Meinungen geht, um Gruppierungen geht, um manchmal nur Wortgebrauch oder tendenzielle Äußerungen, um Auffassungen, um Parteiungen. Dies ist ein Wort, was sich an die Leitung, aber auch an alle Mitglieder richtet. Lasst euch nicht aufteilen. Lasst eure Leitenden nicht allein. Gebt nicht nach, wo es um den klaren Kurs in Jesus, um Jesus und seine Liebe geht. Hier kämpfen Menschen um euch mit Sorgen und mit Tränen und mit Schlaflosigkeit. Lasst sie nicht alleine und lasst sie nicht gefangen nehmen von den Problemen oder irgendeiner besonderen Meinung, sondern vertraut Jesus und seiner Liebe, macht ihn zum Mittelpunkt. Und nun kommt dieser Hauptvers, den wir jetzt auch einblenden, aber du liest ihn trotzdem.
Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, der da mächtig ist, euch zu erbauen und das Erbe zu geben mit allen, die geheiligt sind.
Ich habe dann noch mal geguckt und mich für die von der Basisbibel für die Übertragung entschieden. Ich vertraue euch jetzt Gott an und der Botschaft von seiner Gnade. Sie hat die Kraft, euch im Glauben zu festigen. Durch sie werdet ihr das Erbe erhalten, das Gott für alle Heiligen bestimmt hat. An dieser Stelle ringt, man kann das förmlich spüren, er hat nun alles gesagt und nochmal zurückgeblickt und alle ermahnt. Und nun kommt dieser Punkt und nun muss auch ein Paulus, der schon ein kleiner Kontrollfreak war, loslassen. Und muss Gott dieses Werk in Ephesus, und das war schon damals eine beeindruckende Gemeinde, das war so eine, von der man träumt, mit tollen Leuten und einer guten Struktur und super organisiert und so, die muss er loslassen. Aber dieser Vers kann auch mich und euch und uns ermutigen und trösten. Denn es ist wichtig, nicht in Angst vor Verantwortung zu erstarren, nicht in Sorge auf das zu gucken, was alles schiefgehen kann, wo vielleicht schlechte Entwicklungen sein können, sondern zuversichtlich im Raum seiner Gnade und Barmherzigkeit zu leben. Diesen Begriff habe ich immer mal wieder gebracht. Der Raum der Barmherzigkeit, der Raum seines Erbarmens, der Raum der Gnade Gottes. Den lasst uns weit machen. Da wollen wir drin atmen, da wollen wir drin Luft holen. Und da passt so vieles Gutes rein. Und da wollen wir auch drin arbeiten, das wollen wir sozusagen erweitern. Da wollen wir eine gute Umgebung schaffen. Und diese Haltung, dieses Leben und Atmen im Raum seiner Gnade und seines Erbarmens, das wird uns und euch eine gute Idee geben, was wir tun und was wir lassen müssen, was wachsen soll und was vielleicht beendet werden wird. Welchen Menschen wir begegnen und die hier Heimat finden. Und das ist eben nicht, und das ist eine so ungeheure Entlastung, das ist eben nicht in erster Linie von unseren Ideen und von klugen Konzepten und von irgendwelchen altgedienten Methoden und Traditionen abhängt. Kann sein, dass das der Weg des Heiligen Geistes ist, das bei uns zu benutzen. Aber die Kraft, die daraus erwächst und das Gute, was daraus erwächst, ist nicht, weil wir das entwickeln, sondern weil diese Gnade über uns waltet, weil wir uns in dem Raum dieser Gnade bewegen und weil es viel wichtiger ist, statt an Konzepten und Ideen und ich weiß nicht was zu hängen, weiterzugehen in dieser Liebe, sich davon rufen zu lassen, sich an seiner, an Gottes und Jesu Sehnsucht nach den Menschen zu orientieren. Ihr wisst ja, dass ich dieses eine Lieblingslied habe, Gott vor allen Zeiten. Und da ist dieses Bild, dass Gott einer ist, der schon vor allen Zeiten die Arme nach uns ausstreckt. Die Sehnsucht Gottes nach den Menschen, die wollen wir doch in unseren Gemeinden leben. Und daran festhalten, dass das geschieht aus Gnade. Aus seiner Gnade. Und aus seiner Gnade werden wir und werdet ihr es richtig machen. Und nicht zu streng sein und nicht zu soft sein. Aus seiner Gnade. Aus seiner Gnade werdet ihr wahrhaftig leben. Und nicht aufgesetzt in eine Attitüde. Sondern ehrlichen Herzens wird euer Leben im Glauben verwurzelt sein und wird da euer Herz schlagen. Aus seiner Gnade werdet ihr geduldig sein können und entspannt und tolerant und liebevoll weitergehen, auch wenn manchmal kaum etwas von der Gewalt und Macht Gottes zu sehen sein wird. Das wird euch die Ruhe geben, keinen falschen Druck aufzubauen, auf seine Gnade vertrauen zu können und doch zu wissen, da ist eine gewaltige Kraft und in der sind wir unterwegs. Aus seiner Gnade werdet ihr diese Kraft empfinden, werdet ihr wissen und die wird euch festigen, die wird euch bei Gott festhalten. Als ganze Gemeinde, als Einzelne und auch hier im Ort in Buckholzberg. Die Gnade sorgt dafür, dass Gott uns bei sich festhält. Sie erhält die Beziehungen, die gütige Liebe zueinander. Sie sorgt dafür, dass Jesus im Fokus bleibt. Der Heilige Geist wirkt im Namen dieses Jesus Christus und des Heiligen Gottes und sein Wirken wird aus Gnade unter euch walten. Ich weiß, dass einige von euch zurzeit mit einer Erbschaft befasst sind. Nicht eine, die sie machen wollen, sondern eine, die sie erhalten sollen. Mir geht das zurzeit auch so. Ich habe eine, ja, man kann schon sagen, eine Erbtante in der Schweiz gehabt. Das verspricht ja was. Seit 5 Jahren warten wir jetzt darauf, dass da irgendwann mal was passiert. Und trotzdem bin ich ganz ruhig und sage, ich werde schon was abkriegen. Und ich spreche euch das zu. Ihr werdet schon euren Teil abkriegen. Was ist denn das Teil, das Erbe, das wir erwarten? Manches erfüllt sich schon, wie mein Opa sagte, ist auch Peter von der warmen Hand. Ne? also schon was zu schenken, wenn man sozusagen selber noch unter den Kindern lebt. Und wir kriegen doch etwas von Gott. Wir kriegen doch etwas von Jesus. Wir leben in einer Gemeinde, wir erfahren gute Dinge. Ich kann euch berichten von Niloufar und Ersan, die ich gestern bei dem Gottesdienst getroffen habe. Ersan hat sein Examen bestanden in einer Fremdsprache. Halleluja. Also Gott tut etwas zu unseren Lebenszeiten. Aber das eigentliche Erbe wartet auf uns in Ewigkeit. Darum geht es doch letztlich, dass Gott uns nicht nur das ewige Leben versprochen hat, als eine vage Hoffnung, sondern dass das eine konkrete Bedingung unseres Lebens in Ewigkeit ist. Das ist das, worauf wir zugehen. Ihr kriegt euren Teil ab. Freut euch drauf. Wir hören jetzt den Text noch zu Ende.
Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt, denn ihr wisst selber, dass mir diese Hände zum Unterhalt gedient haben, mir und denen, die mit mir gewesen sind. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten und sich der Schwachen annehmen muss, im Gedenken an das Wort des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, dass er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff.
Das war ein trauriger Moment für die Epheser. Sie haben gemerkt, das ist keine leere Vermutung, die der Paulus hier ausspricht, damit er noch mal ein bisschen Druck machen kann, sondern das ist eine konkrete, mehr als Befürchtung, das ist eine Schau, die er hat. Er wusste, zu Lebzeiten wird er diese Geschwister nicht mehr sehen. Und das war ein besonders bedeutungsvoller Moment. Und das ist so, das kann einen traurig machen. Das ist ja sozusagen die Kehrseite der Medaille. So wunderbar das ist, dass Gott uns Freunde unter den Christen schenkt, dass er Beziehungen stiftet, dass Innigkeit da ist und Wärme und Freundlichkeit und miteinander ringen. So ist es eben traurig, wenn man sich nicht mehr sehen kann, wenn man diese Gemeinschaft nicht mehr leben kann, wenn man getrennt voneinander sein muss. Und trotzdem gibt Paulus hier nochmal so einen wichtigen Hinweis, der damals in der Antike sehr umstritten war. Soll man Pastoren bezahlen sozusagen oder Apostel oder sollen die lieber zusehen, dass sie ihr Geld verdienen und trotzdem diesen Dienst ehrenamtlich machen? Das war zur Zeit Paulus echt heftige Diskussion und die einen haben es so und die anderen haben es so gelöst. Aber was er damit vor allen Dingen sagen will, ist, ihr seid verantwortlich für euer Leben, dass ihr ein Vorbild seid. Ihr könnt nicht von Gott vollmundig reden und euer Leben passt nicht dazu, dann ist eure Botschaft unglaubwürdig. Nehmt Verantwortung für euch wahr. Und dann lasst uns niederknien, lasst uns immer wieder zu Jesus zurückkehren, lasst uns das zum Zentrum machen und sagen, der wichtigste Punkt auf Erden ist da, wo Menschen auf die Knie gehen oder zumindest sich zum Gebet versammeln, wo Jesus im Mittelpunkt steht. Und da ist alle Angst und aller Kummer und alle Befürchtung und alle Sorge aufgehoben und wird schon zu Lebzeiten verwandelt in Zuversicht und in Freude und in Mut und in Trost. Und wird ihr Ziel finden in diesem ewigen Leben bei Gott. Amen. An dieser Stelle möchte ich mich von allen, die unseren Gottesdienst im Stream verfolgt haben, verabschieden. Wir feiern jetzt das Abendmahl, das ist uns dann ein bisschen zu intim, um es öffentlich zu senden. Wir hören noch einen Vers, das ist noch sozusagen der Ausklang. Wir singen jetzt gleich den ersten Vers eines Liedes, das uns durchs Abendmahl begleitet. Ich wünsche Ihnen, dass etwas Sie erreicht hat von diesem Stream und dass Sie etwas gefunden haben, womit Sie weitergehen können, was Ihnen Kraft gibt, was Ihnen Mut macht, was Ihnen Hoffnung gibt. Und der Segen Gottes, der uns versprochen ist, der soll Sie begleiten von nun an. Amen.